von der unser christlicher Glaube spricht, das ist etwas, das spüre ich leider manchmal viel zu selten. Das sind Momente wie diese Woche, die mir schmerzhaft vor Augen führen, wie unerlöst manches doch ist. Wenn die Ohnmacht über die Dinge, die gerade geschehen, einen fassungslos machen, die Worte rauben und einfach nur daneben stehen lassen. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, oh Gott. Ich habe dieses Lied noch nie als Trauerlied wahrgenommen und merke, wie stark es doch ist. Um Heilung, um Ganzheit bitten wir, in Sorge, in Schmerz sei da, sei uns nahe, Gott. Sei uns nahe in unserer Unerlöstheit. Das Leiden am Unerlöstsein, in Wochen wie diesen, aber auch in anderen Tagen und Wochen, vielleicht sogar gerade auch in den Konflikten und in den gänzlich unerlösten Situationen im eigenen Leben, verstärken die Sehnsucht nach Erlösung. Ich merke, wie bei mir, der ich ja mit euch, für euch das Themenjahr Anatomie des Friedens, Konflikte gelassen lösen, vorbereite, wie das bei mir ganz tief geht. Während ich da vorbereite und reflektiere ich meine Konflikte. Achso, die großen, die es auch gibt, gell? Die kleinen, die zum Glück häufiger sind als die großen. Und im Kern des Buches, das habt ihr, denke ich, schon mitbekommen, da ist ja die Idee, dass die Lösung des Konflikts nicht in erster Linie beim anderen liegt, sondern bei mir. Ich bin ein Teil des Problems, des Konflikts. Es liegt eben auch an mir. Ich habe durch mein Verhalten, meine inneren Einstellungen zum Konflikt beigetragen. Ihn vielleicht ausgelöst, aber wenn nicht das, dann auf jeden Fall weitergetragen und mit eskaliert. Ich bin ein Teil des Konflikts, ob ich es wollte oder nicht. Das war nie meine Intention, das wollte ich nicht. Das war nie das Ziel meines Handelns und doch ist es manchmal so gekommen. Ich blicke zurück auf verletzende Worte, auf gebrochene Beziehungen, auf Narben, welche auch ich mit verursacht habe. Und ich merke einmal mehr, wie Konflikte eine Kraft haben, der es schwer ist, sich zu entziehen. Und nicht nur Konflikte, ich würde sogar so weit gehen, dass das Böse oder auch die Sünde zwei für mich austauschbare Begriffe, dass beides die Kraft hat, die über eine einzelne Situation geht. Was meine ich damit? Eine kleine Lüge ganz unbedacht gesagt. Die Frau fragt, hast du das schon gemacht, was ich dich gebeten habe? Und ich sage, ja, ja, natürlich. Weil es in dem Moment unangenehm wäre zu sagen, nee, noch nicht. Obwohl du mich schon fünfmal gefragt hast. Aber diese kleine Lüge zieht sich weiter. Denn beim nächsten Mal, da, wenn es zur Sprache kommt, da muss ich ja meine Lüge ausbauen. Sonst würde ja auffallen, dass ich das erste Mal gelogen hätte. Ein unbedachtes Wort im Streit. Oh, du merkst, das hast du jetzt nicht sagen wollen. Das hat jetzt das Gegenüber verletzt. Aber du willst jetzt auch nicht einknicken, weil das Anliegen ist dir jetzt eigentlich gerade wichtiger. Und in der nächsten Begegnung schießt das Gegenüber zurück, teilt zurück aus, wie unsensibel du doch bist. Enttäuschung und Verletzung zieht sich nach. Oder man trinkt abends zum Herunterkommen ein Gläschen Wein. Das tut gut und schmeckt gut, der Doktor sagt, das ist gut für den Kreislauf. Aber irgendwann merkst du, dass es in der Woche mehr Tage mit Alkohol als ohne Alkohol sind. Und du merkst, dass Aufhören gar nicht so leicht ist, wie du eigentlich immer dachtest. Das Böse hat eine Kraft, die über die einzelne Situation hinausgeht. Es fängt klein an und beginnt Stück für Stück in uns Besitz zu ergreifen, oft ohne, dass wir es merken. Und wenn wir es merken, spüren wir, wie schwer es ist, sich daraus zu lösen. Das Böse hat eine Kraft, die über die einzelne Sünde hinausgeht. Und diese Macht, die übersteigt unsere Kraft manchmal. Und so kann es zu Situationen kommen, dass wir das Gefühl haben, da kommen wir schier nicht mehr raus. Gefühlte Ausweglosigkeit, weil man sich immer tiefer ins Dunkle hineingezogen fühlt, das Licht geraubt ist, man steht ohnmächtig daneben und weiß nicht mehr, wie man das noch drehen soll. Kennt ihr das? Die Bibel nennt das im Kolosserbrief die Macht der Finsternis. Ich finde das ganz bezeichnend, denn es wird hier nicht von einem kleinen Fehler geredet, nicht von einem Lapsus, nicht von einem kleinen Vergehen, sondern von etwas ganz tieferliegendem, etwas Größerem. Die Macht der Finsternis ist mehr als die Summe der Fehler. Die Macht der Finsternis ist mächtiger als all unsere Sünden zusammengenommen. Und jetzt an Karfreitag und übermorgen am Ostersonntag, wenn wir über Tod und Auferstehung nachdenken, dann möchte ich das unter diesem Blickwinkel tun. Und ja, Rita, du hast recht, das ist schwer zusammenzudenken. Das hast du treffend heute früh gesagt. Das reizt unser Fassungsvermögen aus und übersteigt das. Und ich will mein Bestes geben, es in Worte zu fassen. Denn wir blicken hier ein wenig hinter den Vorhang der Weltgeschichte und sehen doch dabei nur einen kleinen Ausschnitt, der nur ansatzweise uns erahnen lässt, was es denn der Kern der Frage ist, nämlich, was ist am Kreuz und in der Auferstehung passiert? Was ist da passiert? Und welche Auswirkung hat das? Ein Erklärungsmodell finden wir in dem schon genannten Kolosserbrief und dort finden wir auch die Begriffe wieder, mit denen wir gestartet sind. Die Macht der Finsternis. Da heißt es, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das ist so dicht, ich lese es nochmal. Das braucht ein bisschen, bis dann der Kopf hinterherkommt. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Der Machtbereich der Finsternis wird hier ganz klar benannt. Und wir, die wir auf der Erde leben, wir leben in diesem Machtbereich. Das ist das, was wir spüren. Was wir in der vergangenen Woche vielleicht mehr gespürt haben wie sonst auch. Dass die Welt eben noch unerlöst ist. Und dass es unendlich schwer ist, in dieser unerlösten Welt erlöst zu leben. Dass es unendlich schwer ist, Dinge, die wir schon x-mal gehört haben, verstanden haben, ja vielleicht schon anderen erklärt haben, selbst einfach nur zu leben. Und dass sich kleine Fehler hochschaukeln können und auf einmal so groß werden können, dass das Böse eine Kraft hat, die über die einzelne Sünde hinausgeht. Und unter dieser Macht leben wir und sind bedürftig. Wir brauchen Hilfe, weil wir aus dieser Spirale selber nicht rauskommen. Nicht Münchhausen, der am eigenen Zopf sich rauszieht. Das geht nicht. Heute, am Karfreitag, ist der Tag im Kirchenjahr, der uns genau daran erinnert. Wir leben in einer Welt, die durchdrungen ist von der Macht der Finsternis. Und viel zu oft sind wir davon mit betroffen und verhaftet. Da schwirrt der Kopf, oder? Das sind große Gedanken, die wir heute früh schieben. Und auch wenn die Predigt jetzt heute langsam dem Ende zugeht, ist die Botschaft noch nicht zu Ende. Denn heute ist noch nicht Ostern. Heute ist Karfreitag. Und ich finde es wichtig, diesen Kar-Moment auszuhalten und ihn nicht vorschnell aufzulösen. Denn in dieser Schwere des Karfreitags können wir auch unsere Schwere hineinlegen. In dem Leid, was da passiert ist, können wir unser Leid hineinlegen. In die Schmerzen, die Jesus gespürt hat, darin hat auch unser Schmerz Platz. Und wir klagen über die Unerlöstheit dieser Welt. Aber wir wissen, wir werden hier nicht stehen bleiben. Denn hier stehen zu bleiben, wäre ein sehr bedrückender Karfreitagsglaube. Ja, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Aber wenn es dabei geblieben wäre, boah, das wäre traurig. Aber wir wissen mehr. Wir wissen, heute ist noch nicht Ostern, aber Ostern kommt. Denn wie der Schreiber von dem Kolosserbrief dürfen wir zurückschauen und wissen, dass auf einen Karfreitag ein Ostermorgen folgt. Und der ändert alles. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir Erlösung haben. Erlösung. Hier ist von Rettung und Erlösung die Rede. Und das ist dem christlichen Glauben ja nicht unbekannt. Aber wie es gesagt wird, ist das Spannende. Er hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Gott hat auf einmal die Regeln geändert, das Spielfeld gewechselt. Als Fußballerin ist es ganz bildhaft, oder? Von einem Spielfeld ins nächste. Wo auf dem einen Spielfeld vielleicht vorher noch die Macht der Finsternis Oberhand hatte und den Menschen gepackt hat, da gelten jetzt andere Regeln. Da ist jetzt ein anderer Schiri. Gott hat uns aus dem Machtbereich der Finsternis herausgenommen, uns ihm entzogen und in einen neuen Machtbereich hineingestellt. Und in seinem Machtbereich gelten andere Regeln, die Regeln des Sohnes. An Ostern, an der Auferstehung wird es am deutlichsten. Der Tod als Ausdruck der Macht der Finsternis ist besiegt. In der Auferstehung wird das deutlich. Der Tod ist überwunden, weil der Tod Jesus nicht halten konnte. Und das ist die Hoffnung von Ostern. Der Tod ist überwunden. Es ist nicht mehr das letzte Ende. Es geht weiter. Und diese Hoffnung vor Augen wollen wir die Karzeit aushalten. Denn diese Hoffnung nährt unsere Sehnsucht nach dem Ziel. Noch sind wir nicht da, noch spüren wir die Unerlöstheit und Leiden darunter. Aber die Macht der Finsternis ist überwunden. Gott ist Sieger. Und im Sieg haben wir unsere Erlösung. Manchmal gilt es genau daran festzuhalten, in der Dunkelheit der Nacht, bis der erste Sonnenstrahl des nächsten Morgens die Dunkelheit durchbricht. Diese Hoffnung in eurem Herz, in unserem Herz, das wünsche ich uns. Amen.